Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Herkünfte, Umbrüche, Familiengeschichte, Begegnungen, historisch und biografisch. Darum geht es heute. Wir stellen Ihnen die Erinnerungen und Begegnungen des umtriebigen Literaten und Journalisten Wilhelm Herzog vor, der sie alle traf, Max Liebermann, Trotzki, Thomas und Heinrich Mann und viele andere. Wir erforschen mit dem Völkerrechtler Michael Riepel das Leben seiner Großmutter zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus. Und auch in Elsas Welt tauchen wir ein. Ein neues Buch, in dem der preisgekrönte Historiker und Sachbuchautor Andreas Kossert die Spuren seiner Familiengeschichte aufnimmt und eine vergessene und vergangene Welt in Lodz auferstehen lässt.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Michael Riepel, 1989 geboren, ist Jurist und forscht zum Völkerrecht. Er hat für das Internationale Rote Kreuz gearbeitet und sich in der Ukraine, Armenien und im Kongo um Kriegsgefangene und Hilfslieferungen gekümmert. Außerdem war er bei der Suche nach Vermissten beteiligt. Sein gerade erschienenes Buch »Ferne Heimat Altmontal – Das Leben meiner Großmutter zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus« basiert auf den Aufzeichnungen seiner Großmutter. Es ist sein Debüt als Schriftsteller und führt in eine Region, die heute von russischen Truppen besetzt ist und als Killzone gilt. Holger Heimann hat das Buch für uns gelesen und mit Michael Riepel gesprochen.
Michael Riepel bereitet sich im Sommer 2018 gerade darauf vor, für eine Hilfsorganisation nach Kiew zu gehen, als er auf die Aufzeichnungen seiner Großmutter stößt. Jahre nach ihrem Tod entdeckt er darin Hedwig Krämer völlig neu.
Das war für mich, als hätte man eine Lieblingsschallplatte, die man immer gehört hat und sehr lieben gelernt hat. Und auf einmal dreht man sie um und merkt, die hat ja noch eine B-Seite. Und da gibt es ganz viel, was ich nicht weiß, was ich noch nie gehört habe.
Er weiß nicht, dass seine Großmutter in der Südukraine aufgewachsen ist. Er hat einfach nie nachgefragt, wenn die alte Frau Geschichten erzählte, die klangen wie Grimms Märchen. Die Krämers sind vor Generationen aus Deutschland ausgewandert und haben es in der fernen Heimat zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Für die Kinder ist das Dorfleben in Altmontal ein Paradies. Hedwig Krämer ist 12 Jahre alt, als sie im Oktober 1931 miterleben muss, wie ihrer Familie alles genommen wird.
Sie haben alles beschlagnahmt und rausgeschleppt, aber auch alles. Uns blieb rein gar nichts. Wir hatten keine Betten, keine Kleider, kein Geschirr, also nichts mehr. Ich habe die ganze Nacht geweint. Keiner konnte mich trösten. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass sowas möglich ist und dass uns so ein Leid zugefügt wird.
Sie, das sind die sowjetischen Geheimpolizisten. Sie kommen immer nachts. Es genügt, eine Kuh oder eine Ziege zu besitzen, um als Kulak zu gelten.
Es gab unter der Bevölkerung eine unglaubliche Ohnmacht, die dieser Willkür des Staates gegenüberstand, weil man eben sich nicht einmal ausrechnen konnte, wer als nächstes Opfer der Repression sein wird. Und deswegen waren im Grunde alle gefährdet.
Einige Wochen später klopfen die Geheimdienstleute erneut. Diesmal treiben sie die Familie in die Steppe und überlassen Kinder und Erwachsene, wie Millionen andere, völlig mittellos und ungeschützt sich selbst.
Alle waren wir dem Hungertod nahe. Die meisten hatten Hungerödeme. Die Beine, die Füße, Gesicht und Hände waren geschwollen. Wir waren matt und müde, man konnte sich kaum bewegen. Das Sprechen ging fast nicht mehr, weil die Kraft fehlte.
Hedwig Krämer hat 1995 begonnen, ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben aufzuschreiben. 10 Jahre hat die pensionierte Ärztin mit eigener Praxis in der Oberpfalz dafür gebraucht. Es sind nüchterne Notizen, formuliert wie medizinische Befunde. Für Michael Riepel wurden sie zum Material für ein lebendiges Buch, in dem er die Geschichte seiner Großmutter auf bestechende Weise mit eigenen Erfahrungen in der Ukraine verwebt.
Mein Bild der Region wird nach jedem Küchengespräch differenzierter. Ich fühle mich wie ein Museumsbesucher, der ein Gemälde, das er aus Katalogen gut zu kennen glaubte, zum ersten Mal in Wirklichkeit bestaunt.
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den Erlebnissen von Hedwig Krämer. Auf der Basis ihrer Aufzeichnungen entwirft Michael Riepel mit großem erzählerischem Talent eine ungemein farbige und spannende Geschichte vom Überleben und vom Eigensinn. Hedwig will Ärztin werden. Da sie als Kulakentochter nicht studieren darf, entschließt sie sich zu einer Ausbildung als Hilfsärztin. Nach dem Examen wird sie in ein abgelegenes Dorf geschickt.
Es gab keine Schwestern und keine Ärzte. Hedwig würde die Station allein betreiben müssen. Sie sah sich um. Aus einer zerschlissenen Liege im Eck quoll das Füllmaterial. Die Akten auf dem Schreibtisch schliefen unter einer dicken Staubschicht. In den Schränken fand sie ein paar rostige Skalpelle, etwas Jod und einige angebrochene Medikamentendosen.
Hedwig macht das Beste aus der Lage. Sie operiert, heilt, hilft und erntet grenzenlose Dankbarkeit. Doch Hitlers Angriff verändert alles. Hedwig, die mittlerweile in einem Krankenhaus arbeitet, gilt jetzt in den Augen vieler als Faschistin. Nur der Vormarsch der Wehrmacht, der mit unglaublichen Verbrechen einhergeht, rettet sie vor der Deportation.
Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Diese Komplexität der Geschichte, die muss man einfach aushalten. Und die erfährt man sehr gut, wenn man die Geschichte nicht aus der Metaebene sieht, sondern aus der Perspektive eines einzelnen Lebens.
Fortan muss die junge Frau der Besatzungsmacht als Übersetzerin dienen. Ein Leutnant rät ihr, Sie müssen raus hier, Fräulein Krämer, in Deutschland könnten Sie studieren. Genau das will Hedwig. Sie gibt sich als Ukrainerin aus und meldet sich für den Arbeitseinsatz in Deutschland. Erst am Morgen der Abreise weiht sie ihre Mutter ein.
Sie glaubte es mir nicht und dachte, ich mache einen Witz. Als sie dann sah, dass ich meine Koffer packte, wurde sie ernst und fing an zu weinen. Mir wurde schwer ums Herz.
Michael Riepel macht Hedwig Krämer nicht zur Heldin. Er zeigt, mit welcher Entschlossenheit, mit wie viel Glück und Geschick sie ihren Weg inmitten von Gewalt und Willkür ging und dabei auch andere zurückließ. Nur eine Schwester überlebte Krieg und Lager. Im letzten und vierten Teil seines Buches erzählt der Autor knapp auch von den Jahren in Deutschland. Von der Arbeit in einer Rüstungsfabrik, dem Medizinstudium in Würzburg, dem Aufbau einer eigenen Praxis. Sie hatte immer nur ankommen wollen, schreibt Michael Riepel über seine Großmutter, die zugleich ihre Vergangenheit nie losließ. Mit seinem grandiosen Buch hat er ihr Leben im fernen Altmundtal, dem Vergessen, entrissen.
Michael Riepel, ferne Heimat Altmundtal. Das Leben meiner Großmutter zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus, erschienen bei C.H. Beck, 304 Seiten, 25 Euro. Und auf die Spuren einer großmütterlich untergegangenen Welt begibt sich für uns auch gleich in der Lesart der preisgekrönte Autor und Historiker Andreas Kossert. Elsas Welt heißt sein neues Buch. Seine Bücher über Masuren und Ostpreußen, über die dortige deutsche Minderheit und deren Geschichte, über Vertreibung und Flucht gehören heute zu Standardwerken, wenn es um die Geschichte und die Verwerfungen und Brüche des 20. Jahrhunderts geht. Andreas Kossert ist Historiker und Autor. Anfang der 2000er war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Heute ist er Mitarbeiter bei der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Für seine Werke erhielt er viele Auszeichnungen. Gelingt ihnen doch immer ein differenzierter, klarer und analytischer, auch empathischer Blick in solch sensible Themen. Und nun ist sein neues Buch erschienen, es heißt Elsas Welt. Und ich sage herzlich willkommen in der politischen Lesart, Andreas Kossert.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Else oder eigentlich Elsa, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir gleich noch besprechen werden, verstarb 2001 und war ihre Großmutter. Sie stammte aus Lodz, trug ihre eigene untergegangene Welt als Vertriebene in sich, die sie als Kind im Westen Deutschlands fasziniert und manchmal auch irritiert zur Kenntnis genommen haben. Und nun, mehr als 20 Jahre später, haben sie begonnen, sich noch einmal auf die Spur ihres Lebens zu begeben. Was genau brachte sie denn dazu, sich auf diesen Weg, diese Recherche, ja, zu begeben?
Es ist eigentlich ein jahrzehntelanger Prozess. Und wenn ich jetzt auf dieses Buch schaue, merke ich, dass ich Zeitzeuge in eigener Sache bin. Denn tatsächlich war ich als Jugendlicher schon so etwas wie ein Nerd. Ob Sie es glauben oder nicht, es war, mich haben die Geschichten meiner Großmutter unglaublich fasziniert. Meine Brüder sind eher stiften gegangen, meine Cousinen wollten auch den Geschichten meiner Großmutter nicht lauschen, aber sie haben mich fasziniert. Ich bin geblieben, habe zugehört und fing dann an, so ungefähr, als ich 15 war, aufzuschreiben. Nicht systematisch, aber immer wieder Notizen. Ich habe mit ihr Straßenpläne, Dorfpläne erstellt, aber natürlich das alles ohne Google Maps, ohne Internet. Deshalb stimmt auch vieles nicht, aber das war so ein frühes Interesse, aber ich konnte nichts von dem, was meine Großmutter in ihren wunderbaren Geschichten erzählte, beweisen. Denn sie hatte keine Dokumente, es gab kaum Fotos. Es war für mich irgendwie eine Fata Morgana, ein versunkenes Atlantis, Aber gleichzeitig schaffte sie es in mir, diese Faszination für den Osten zu wecken. Und ich habe immer wieder und weiter zugehört, aber dann erst eigentlich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs war ich zum ersten Mal in Lodz und habe quasi selbst Bilder dieser Stadt und auch in Farbe gesehen. Und das war unglaublich faszinierend für mich, auf einmal Elsass Welt, also auch persönlich in Augenschein nehmen zu können. Und habe dann auch angefangen, Polnisch zu lernen. Und das war auch natürlich eine ganz neue Perspektive auf die eigene Familiengeschichte, auch auf meine eigene Großmutter. Und trotz allem hat mich immer wieder, auch Jahrzehnte später, als professioneller Historiker irgendetwas davon abgehalten. Und ganz genau kann ich diese Frage gar nicht beantworten, aber ich hatte immer das Gefühl, ich komme nicht weiter in der eigenen Geschichte. Es gibt nichts und die Häuser stehen nicht mehr. Ich kann nichts besuchen, von dem meine Großmutter erzählt hat. Ich konnte an keine Gräber treten, es gab einfach nichts. Aber jetzt hat letztendlich vor gut 2 Jahren, als mein Vater starb, habe ich nochmal gesagt, ich gehe jetzt nochmal dieses Projekt an. Und deshalb ist es im Grunde genommen auch ein Besuch in meiner eigenen Geschichte als Jugendlicher. Ich werde konfrontiert mit meiner eigenen Naivität. Und deshalb denke ich, ist das Buch, obwohl es jetzt erst vor 2 Jahren als Projekt konkret entstanden ist, eigentlich das Ergebnis einer jahrzehntelangen Spurensuche und auch einer sehr persönlichen eigenen Reise als Andreas.
Einmal das, sehr persönlich auch die Beziehung, die sehr berührend ist zu ihrer Großmutter, die sie offenbar sehr geliebt haben, und umgekehrt war es ganz genauso, das rollende R, ihre seltsame Aussprache, seltsame Begriffe, die sie benutzt hat. Sie hatte auch andere Dinge angepflanzt als vielleicht, ich sag mal, deutsche Nachbarinnen und Nachbarn, ganz viel Dill und Knoblauch, und hatte so ihre ganz eigenen Ansichten über das Leben und lebte irgendwie, und später, als sie dann dement wurde, in ihrer eigenen Welt, und die war eben Lodz. Nun, Sie haben es gerade gesagt, Andreas Kossert, Sie sind Historiker, haben sich ausführlich mit unterschiedlichen Historien Mittel- und Osteuropas beschäftigt. Sich als Wissenschaftler auf eine solch persönliche Reise zu begeben, wie einfach oder schwierig war das? Was war das für ein Prozess?
Für mich war das eine unglaubliche Entdeckungsreise. Die Überraschung bot, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe gar nicht gedacht, dass ein fertiges Buch daraus wurde. Ich war erstmal ergebnisoffen. Reicht das Material, was ich finde? Aber am Anfang war es tatsächlich erstmal das. Sind es die Geschichten, die Elsa mir vor 40 Jahren, vor 35 Jahren erzählt hat, sind sie wirklich belegbar? Denn sie hatte ja nichts Schriftliches. Und ich suchte einfach erstmal nach Belegen für ihre Erzählungen. Und das war dann erstmal der erste Punkt. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Material es gibt. Und in Polen sind die Staatsarchive vorbildlich digitalisiert. Und so konnte ich eigentlich jeden Tag zu Hause hier in Berlin vom Bildschirm in Elsass Welt eintauchen und ihr altes Leben in Lodz rekonstruieren, Haus für Haus, die Nachbarschaften, das Zusammenleben von Juden, Polen und Deutschen, diese multiethnische Welt, die sie nie idealisiert hat, aber die reale Wirklichkeit war in Lodz, ich konnte sie eben auf gewisse Weise wiedererstehen lassen. Und das hat mich fasziniert. Und dann war ich irgendwann süchtig. Und dann bin ich einfach quasi in dieses Buchprojekt hineingezogen worden.
Ja, Elsa, das ist der ursprüngliche Name von ihrer Großmutter gewesen. Später in Deutschland wurde sie dann zu Else. Das zeigt ja auch schon mal diese Zwiegespaltenheit auf. Und Sie haben es gerade so schön gesagt, die Heimatstadt ihrer Großmutter Lodz wurde zu einer Art Sehnsuchtsort, so beschreiben Sie es in dem Buch, auch durch die Erzählung von Else oder Elsa. Und eben, sie fing an, von Berlin aus das Ganze ja digital vor allem erst einmal aufzusuchen. Und selbst haben Sie auch Polnisch gelernt, studiert. Aber was genau waren denn das für Erzählungen, die Sie so sehr fasziniert haben? Was machte diesen Sehnsuchtsort tatsächlich für Sie aus?
Ich bin in einer Kleinstadt in Niedersachsen im alten Westdeutschland aufgewachsen, und das war, wie man heute sagen würde, fast rein biodeutsch. Ja, es gab also dieses Multikulturelle, dieses Multiethnische überhaupt nicht. Und wenn meine Großmutter erzählte sie von diesem Osten und was ja eigentlich die Mitte Europas ist. Und polnische, jüdische, deutsche Nachbarschaften waren so gegenwärtig, sie musste das nicht extra betonen. Das war, sie erzählte von einer Selbstverständlichkeit ihrer alten Welt, die ich einfach unfassbar faszinierend fand. Also, da, es gab den Bałucki Rynek zum Beispiel. Das war der große, der größte Markt der Stadt im Stadtteil Bałuty. Und ich habe mir den so wie einen orientalischen Zug vorgestellt. Ich habe gedacht, dort ist, das hat was Orientalisches. Da ist das Markttreiben. Das, ich habe durch die Erzählung meiner Großmutter tatsächlich gedacht, ich bin quasi in dieses Marktgeschehen hineingezogen worden. Sie erzählte von Figuren wie der Ollen Futterleiben, wie sie im Lodgerdeutsch sagte, von einer beleibten Nachbarin, vom Krautmäusche, vom Räuberhauptmann von Bałuty. Und das sind Menschen, die ich nur aus ihren Erzählungen kannte. Und auf einmal konnte ich sie tatsächlich durch dieses Buch auch quasi in die Realität transportieren. Und das war eine unfassbare Herausforderung und auch ein großes Glück.
Herausfordernd sicherlich auch deswegen, weil Sie sozusagen mit der Brille des Wissenschaftlers, des Historikers immer wieder draufschauen mussten und dann kamen die persönlichen Erinnerungen da rein. Aber genau diese Mischung, finde ich, ist Ihnen großartig gelungen, Familiengeschichte mit der großen Historie zu verbinden. Ihre Vorfahren gehörten zur deutschen Minderheit in Polen und Sie schreiben, ganz Wissenschaftler, wie Nationalismen, Minderheiten und Sprachen auch immer wieder zu Politikum wurden, instrumentalisiert und politisiert worden sind und erläutern, wie sich in Lodge europäische Geschichte wie unter einem Brennglas zeigt. Inwiefern?
Am Anfang war ja Lodge so etwas wie Wild West. Ja, Menschen, egal welcher Herkunft, brachen auf in das gelobte Land. Sie suchten dort ihr Glück, ob aus dem Städtel oder aus Schwaben, aus kleinen Dörfern oder aus polnischen Dörfern. Menschen brachen auf, um in Lodge ein neues Leben zu beginnen. Und deshalb steht am Anfang Lodge auch für Hoffnung und ein Stück weit auch für Abenteuer. Und dort entsteht quasi auf der grünen Wiese eine der größten Städte Polens und eine der größten, ja, Textilmetropolen Europas. Und von einem kleinen Dorf wird auf einmal die Stadt innerhalb von einer guten Generation fast zu einer Millionenstadt und zur zweitgrößten Stadt Polens. Und deshalb, das ist einerseits dieses Europa unter dem Brennglas, aber gleichzeitig steht eben Lodge auch stellvertretend für Nationalismus, Besatzung, Terror und auch Vernichtung. Und dass die Deutschen ab 1939 aus der Heimatstadt meiner Großmutter eine Zentrale von Völkermord und Germanisierung gemacht haben, zeigt eben, dass man diese Schichten tatsächlich, glaube ich, an kaum einer anderen Stadt besser ablesen kann als an Lodge. Und das ist immer dieses Irrungen und Wirrungen und zugleich Hoffnungen und Sehnsüchte. Das ist eben das, was Lodge ausmacht.
Die Lesart am Samstag auf Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Andreas Kossert, Historiker und preisgekrönter Autor diverser Bücher zu Ost- und Mitteleuropa, zu Flucht und Vertreibung. Und wir sprechen über sein neues Buch Elsass Welt, in dem er die Geschichte seiner eigenen Großmutter nachvollzieht und uns mitnimmt auf eine seine Spurensuche nach Lodge eben. Andreas Kossert, das Unbeheimatetsein ihrer Großmutter in Deutschland hat sie seit ihrer Kindheit auch begleitet, nicht nur diese versunkene Welt, sondern irgendwie auch, ja, das Dazwischen. Wann und wie fingen Sie an, die Gründe hierfür auch wirklich zu verstehen? Worin genau lag diese Zerrissenheit in Elsass Welt?
Ich habe meine Großmutter sehr eng begleitet und trotz allem ist mir diese Fremdheit, die sie gespürt hat, aber auch wie fremd sie selbst in diesem Westdeutschland auf andere wirkte, erst viel später eigentlich wirklich gespürt und auch in diesen Dimensionen erfasst. Und ich habe auch oft darüber nachgedacht, hatte Else zum Beispiel Heimweh, wie viele Vertriebene oder Flüchtlinge es eigentlich gehabt hätten. Aber wenn ich heute rückschauend auf ihr Leben blicke, merke ich, und das hat auch ihre Demenzerkrankung vielleicht ganz besonders deutlich gemacht, als sie so authentisch wurde, wieder wurde, dass sie wahrscheinlich Lodge, ihre Heimat, nie mental verlassen hat. Und aus dem Grunde konnte sie eigentlich kein Heimweh empfinden, weil sie eigentlich nie weg war.
Sie beschreiben in Ihrem Buch die Geschichte der Stadt Lodz. Einiges haben Sie gerade schon skizziert. Ihre Bedeutung. Die viertgrößte Stadt Polens. Sie steht für eine historisch gewachsene Vielfalt, aber auch für deren erbarmungslose Vernichtung. Und wir folgen Ihnen als Lesende in diese detektivische Recherche mit hinein, erfahren, wo Sie etwas finden. Und Sie waren natürlich oft vor Ort in Lodz. Was von der einstigen Vielfalt ist heute in Lodz noch nachvollziehbar, sichtbar?
Einerseits nicht mehr viel, weil als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges ist Lodz weitgehend eine ethnisch homogene polnische Stadt geworden. Erstmals in seiner Geschichte. Aber was ich großartig finde, ist, dass dieses multiethnische Erbe immer mehr wiederentdeckt wird, neu entdeckt wird und damit auch das jüdische oder das deutsche Lodz und der Anteil auch kulturell am Aufstieg dieser Stadt immer mehr auch zur Kenntnis genommen wird. Und das ist aber natürlich ein ganz wichtiger und zum Teil auch schmerzhafter Aneignungsprozess, im Grunde genommen auch zu akzeptieren, das Erbe der anderen. Und Lodz ist eine Stadt voller Patina. Man kann zum Beispiel auch noch durch das ehemalige Ghetto gehen. Man kann auch einen Stadtführer kaufen, wo man eben die Ghetto-Grenzen abgehen kann. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass das Ghetto im Teil der Stadt war. Das war nicht irgendwie weit weg. Das war nirgendwo, was man nicht sehen konnte, was man ignorieren konnte, sondern es war Teil der Stadt. Und meine Großmutter lebte quasi direkt vor der Haustür. Das Ghetto war für sie gelebte Gegenwart, obwohl sie auf der anderen Seite des Ghettos lebte. Aber es war Teil ihres Alltags, dass die deutschen Besatzer ab 1940 in ihre Stadt gebracht haben.
Auch das schildern Sie sehr eindringlich. Sie sind auch noch viel weiter gegangen, haben auch im Übrigen die Herkunftsregion der Familie erforscht, um Lodz herum, dank der Digitalisierungsangebote, die sich in Polen finden. Und stoßen eben natürlich auch auf viele Verheerungen, auch des Ersten Weltkrieges, dann des Zweiten. Und sie beschreiben eben die Straße, in der Elsa gewohnt hat, akribisch, deren Nachbarn Deutsch, Polnisch, Jiddisch, Russisch sprachen. Wir folgen der Geschichte dieser Menschen bis hin zur deutschen Besatzung. Es gibt auch noch einige Nachfahren, die sie ausfindig machen konnten, weltweit heutzutage. Aus Lodz wurde irgendwann unter den Deutschen im Zweiten Weltkrieg Litzmannstadt. Und Sie beschreiben auch die Gewalt und Gräueltaten. Das Ghetto eben, über das Sie sprachen, wurde dort errichtet. Was bedeutete der Einmarsch der Deutschen für Elsa, für ihre Großmutter und deren Familie genau?
Für meine Großmutter Elsa war der Krieg vom ersten Tag an gelebte Realität. Und ich merke das immer wieder, wenn sie sich erinnerte an den Zweiten Weltkrieg, hatte sie immer Angst. Sie hat immer gesagt, ich habe Angst vor einem neuen Krieg, vor einem neuen 1939. Das ist natürlich eine völlig andere Perspektive, als die meisten Deutschen auf den Zweiten Weltkrieg hatten. Sie musste sich im Keller verstecken, als deutsche Bomben auf Lodz fielen. Mein Großvater hat zu diesem Zeitpunkt in der polnischen Armee gegen die Deutschen gekämpft. Sie war natürlich auch in Sorge um ihren Mann und den Vater ihrer Kinder. Und das zeigt, dass in Lodz gab es kein Wegschauen. Und sie war zur Zeugenschaft verpflichtet, vom ersten Tag an. Und sie war auch Zeugin dieses systematischen Wandels, wie in kurzer Zeit eine Terrorherrschaft errichtet wurde. Germanisierung, Errichtung des Ghettos, das fand eben alles vor ihrer Haustür statt. Die ersten Exekutionen von polnischen Eliten fanden schon im Herbst 1939 statt. Die Kirche, in der sie getauft und konfirmiert wurde, ist am 3. September 1939 von deutschen Bomben dem Erdboden gleichgemacht worden. Also das war keine ferne Erzählung, sondern sie war mittendrin. Auch für meine Großmutter in Lodz gab es kein Wegsehen. Man konnte nichts ignorieren. Der Terror war Teil des Alltags.
Teil des Alltags, den sie dann auch selber am eigenen Leib zu spüren bekam. 1945, wir machen einen kleinen Sprung, rollen die sowjetischen Panzer in Lodz ein. Es folgen für Elsa Lagerhaft, schwere Jahre. Einige Zeit später dann die Ankunft in Niedersachsen, die beschwerlichen ersten Jahre in Deutschland, Stigmatisierung, gleichzeitig der Versuch, Anerkennung zu bekommen. All das sind Themen ihres Buches. Andreas Kossert, dieses Buch hat, finde ich, viele Dimensionen. Es ist sehr persönlich. Sie verschränken die eigene Familiengeschichte mit den politischen Ereignissen, mit einer wechselhaften Stadtgeschichte, rekonstruieren eben das Lodge, in dem ihre Großmutter bis an ihr Lebensende geistig lebte, wenn auch sie als Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen Deutschlands gelandet ist. Und sie geben auch ungehörten Stimmen eine Geschichte. Das Buch ist ein Plädoyer auch für das Hybride, Fließende, das Nicht-Eindeutige, das Dazwischen, schreiben Sie. Was ist denn damit gemeint?
Das Interessante an den Minderheiten, gerade im östlichen Europa, ist, dass auch im ganz konkreten Falle der Deutschen in Polen, die seit Jahrhunderten Polen ihre Heimat nannten, auch alle mehrsprachig waren, dass sie im 20. Jahrhundert auf einmal in Schubladen gepackt werden mussten. Und das war der moderne Nationalismus, der von ihnen verlangte, entweder ihr seid gute Deutsche oder ihr seid gute Polen. Aber so einfach ist es eben nicht. Und gerade Lodge zeigt als multiethnischer Mikrokosmos, dass es diesen eigenartigen Typ des Lodger-Menschen gibt. Der war nicht polnisch, der war nicht deutsch. Viele Nationalisten haben ihm so ein bisschen Profitgier und Kapitalismus unterstellt. Also nach Lodge kommt man, um eigentlich ein Geschäft zu machen. Aber es zeigt eigentlich, dass Lodge ohne nachträgliche Verklärung etwas von diesem Multiethnischen hatte, was für immer verloren gegangen ist und was eigentlich im östlichen Europa die Norm war. Also die Regel und nicht die Ausnahme. Und ich finde, das ist das, was das dazwischen zeigt. Und meine Großmutter war für die einen zu wenig polnisch und für die anderen zu wenig deutsch. Und am Ende blieb sie eben dazwischen und war zur falschen Zeit am falschen Ort, obwohl es immer ihre Heimat war. Und ich hoffe, ohne große moralische Appelle in diesem Buch, aber dass dieses Buch vielleicht gelesen wird, dass wir diesen persönlichen Geschichten, Familienbiografien mehr lauschen, die eben nicht diese Eindeutigkeit irgendwie erzählen, sondern wo das Dazwischensein, die Mehrsprachigkeit ein Reichtum war. Und das hat natürlich Nationalisten nie gefallen. Und deshalb ist es ein Plädoyer der leisen Zwischentöne, ohne großes moralisches Ausrufezeichen.
Das neue Buch von Andreas Kossert. Es heißt Elsas Welt, auf den Spuren meiner Großmutter, eine Familiengeschichte aus Lodge. Erschienen ist es im Siedler Verlag, ganz frisch, 416 Seiten, 26 Euro. Danke für Ihren Besuch in der Lesart am Samstag hier auf Deutschlandfunk Kultur, Andreas Kossert.
Herzlichen Dank.
Menschen, denen ich begegnete, heißt die neue Publikation aus der Edition Memoria und dem Untertitel Porträts über Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Das Buch, das erschien erstmalig 1959 und versammelt Texte von Wilhelm Herzog, einer schillernden Figur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war Literatur- und Kulturhistoriker, Journalist, Herausgeber und Dramatiker, Jahrgang 1884. Die Edition Memoria wird von Thomas B. Schumann herausgegeben, den ich nun in der Lesart am Samstag begrüße. Guten Tag, hallo.
Ja, hallo, ich freue mich.
Wilhelm Herzog war ja ein wirklich umtriebiger Mann. Er gab zahlreiche Bücher und Zeitschriften unter anderem heraus. In welchem Zusammenhang wurden Sie auf ihn aufmerksam?
Ja, ich erwerbe ja seit vielen Jahren Bücher von bekannten, wie aber auch vergessenen Exilautoren und Autorinnen der Jahre 1933 bis 1945 und besitze eine umfangreiche diesbezügliche Sammlung. Das, wie Sie schon sagten, 1959 in der Schweiz erschienene, aber seit Jahrzehnten vergriffene Erinnerungsbuch Menschen, denen ich begegnete, fand ich bei einem Basar in der Kölner Synagoge in der Rohnstraße. Ich las das Buch zweimal und war von seiner Lebendigkeit sehr angetan, sodass ich es in meinem auf Exilkultur spezialisierten Verlag Edition Memoria kürzlich herausbrachte, nachdem ich den Sohn von Herzog ausfindig gemacht und kontaktiert hatte.
Ja, das ist wirklich ein intensives Buch. Es sind sehr illustre und kluge analytische Beschreibungen, Begegnungen mit ganz großen Namen der Zeitgeschichte. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zunächst zur Person Herzog. Was macht das Leben und Wirken dieses Mannes so besonders, Thomas B. Schumann?
Ja, das Leben und Wirken von Herzog war besonders, weil er wirklich so vielseitig war. Er war, Sie sagten das ja schon teilweise, Literatur- und Kulturhistoriker. Enzyklopädist und Dramatiker und viele andere Funktionen. Der 1884 in einer jüdischen Berliner Familie geborene studierte unter anderem Nationalökonomie, Germanistik und Kunstgeschichte. Schon in ganz jungen Jahren gab er Klassikerausgaben heraus und verfasste eine Kleist-Biografie, die sogar von Frank Wedekind gerühmt wurde. Er war Herausgeber bedeutender Zeitschriften wie Pan oder Forum etwa.
Also jemand, der wirklich im literarischen und publizistischen Betrieb ein großer Name war. Das wieder aufgelegte Buch versammelt nun unveröffentlichte Briefe, Tagebuchnotizen, Gespräche, Begegnungen mit vielen prominenten Namen. Er begegnete der geistigen Elite der Weimarer Republik und arbeitete mit Menschen wie dem Kunsthändler und Verleger Paul Kassierer zusammen. Es finden sich Schilderungen über Max Liebermann, Frank Wedekind haben sie gerade genannt, Begegnungen mit den Brüdern Heinrich und Thomas Mann oder dem Theaterkritiker Alfred Kerr, aber auch mit Lenin und Trotzki. In welchen Funktionen, bei welchen Gelegenheiten ist er all diesen Menschen denn begegnet?
Ja, er war äußerst kontaktfreudig und aufgeschlossen. Er lebte ja bis zu seiner Emigration, abgesehen von gelegentlichen Aufenthalten in München oder anderen Städten, hauptsächlich in Berlin, dem politischen und kulturellen Schmelztiegel der wilhelminischen Ära und Weimarer Republik, wo man sich sehr gut kennenlernen konnte. Auch durch seine publizistische und redaktionelle Arbeit kam er in Kontakt mit Intellektuellen, Schriftstellern, Künstlern und Politikern. Sie haben ja schon diverse genannt, wie zum Beispiel jetzt Walter Rathenau, Hermann Rauschnig, Kurt Eisner, Max Liebermann, Frank Wedekind, Alfred Kerr, Paul Kassierer, Heinrich und Thomas Mann. Aber auch ausländische Persönlichkeiten wie Bertrand Russell, André Gide, Henri Barbusse oder Romain Rolland kannte er persönlich. Über sie alle schreibt er in Menschen, denen ich begegnete, äußerst anschaulich und interessant.
Ja, er ist ein ziemlich genauer Beobachter, urteilt in seinen Texten auch durchaus. Er beschreibt etwa Thomas Mann und zwar seinen Wandel vom konservativ, den Krieg sogar ästhetisierenden Menschen bis zu seiner Abscheu den Nazis gegenüber und bemerkt, ich zitiere einfach mal, er war ein viel zu gesitteter und maßvoller Mensch, um nicht Abscheu vor den Verbrechen der wild gewordenen Nationalsozialisten zu empfinden. So entschloss er sich nach und nach auch öffentlich gegen die fürchterliche Gefahr, die Deutschland bedrohte, aufzutreten. Was macht die Erinnerungen und Texte Wilhelm Herzogs für Sie bis heute so interessant und schillernd?
Ja, er schreibt authentisch und prägnant. Er weiß viele Details aus dem Leben und Schaffen seiner Protagonisten zu berichten, die heute kaum mehr bekannt sind. So ist ein wirklich spannendes und lebendiges Panorama der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden, das sein reiches und bewegtes Leben und Wirken in kulturell anregenden und geschichtlich turbulenten Zeiten widerspiegelt.
Wilhelm Herzog war ein sehr politischer Mensch, Sozialist und Pazifist, hat dann eine ganz wilde Emigrationsgeschichte, bis er zurück über Trinidad, USA nach Europa zurückkehrte. Wie sehr scheint seine politische Haltung in seinen Texten durch?
Offen gestanden nicht allzu stark. In jungen Jahren war er, Sie sagten es, sehr links, ja, phasenweise, muss man sagen, Kommunist, dann aber Mitglied der USPD. Er war auch, Sie erwähnten schon Lenin und Trotzki, zweimal in der Sowjetunion, wo er eben Lenin und Trotzki traf und sprach. Später vertrat er weniger extreme Ansichten, verübelte aber beispielsweise doch Heinrich Mann und Romain Rolland ihre stalinistische Anhängerschaft. Er wurde dann zum gemäßigten Sozialisten, blieb aber zeitlebens sehr pazifistisch eingestellt.
Und es gibt immer wieder auch Bemerkungen. Man merkt, man hat es mit einem sehr gebildeten Literaten zu tun, die politische Verweise aber mit sich bringen. Zum Beispiel zitiert er an einer Stelle Grillparzer mit dem Ausspruch von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Auch das macht die Lektüre sehr aktuell. Wilhelm Herzog, Menschen, denen ich begegnete, Porträts über Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, erschien in der Edition Memoria, 256 Seiten, 36 Euro. Über das Buch habe ich mit dem Herausgeber und Verleger Thomas B. Schumann in der politischen Lesart gesprochen. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke sehr, auch Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.